ARD. Wie Weihnachten aussieht, dafür hat sich jeder Kulturkreis seine eigenen Bilder und Vorstellungen geschaffen. Weihnachten riecht, schmeckt, klingt und leuchtet. Eine Region in Deutschland hat das besonders verinnerlicht, das Erzgebirge. Der Duft von Räucherkerzen, bunte Nussknacker, hell erleuchtete Schwibbögen, Pyramiden, Engel und Bergmänner strahlen überall im Erzgebirge. Auf den Weihnachtsmärkten drängen sich die Massen. Nirgends scheint es so viele Weihnachtstraditionen zu geben wie hier. Doch wie wurde eigentlich das Erzgebirge zum Weihnachtsland?
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also ich glaube, du gehst d'accord mit mir. Im Erzgebirge, da begeht man nicht einfach nur Weihnachten, man zelebriert es
genau.
Regelrecht.
Ja,
oder?
Das natürlich. Ist schon das. Toll. Hat mich auch sehr jetzt gefreut, bei den Recherchen da nach Annaberg zu fahren.
Da warst du schön in Weihnachtsstimmung gleich, ja?
Da kommt man in Weihnachtsstimmung, ja.
Das stimmt. Aber die Frage ist wirklich berechtigt, seit wann ist das so? Denn wir wissen ja, das schon immer ist eine unglaubliche Illusion und jeder Mythos, der hat auch seinen Anfang. Wie sieht es aus im Erzgebirge? Wann fängt das eigentlich an, dass man sagt, hier wird man quasi so ein Weihnachtsland, verknüpft es zusammen mit dem Erzgebirge?
Da gibt es natürlich kein Datum, das ich hier nennen könnte. Aber das ist eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert beginnt, als sich auch Weihnachten als Familienfest, so wie wir es heute kennen, etabliert. Weihnachten selbst als kirchliches Fest ist natürlich viel älter. 336, das erste Mal nachgewiesenermaßen in Rom gefeiert. Also auch eigentlich vergleichsweise spät für ein Kirchenfest. Aber von daher hat es sich sozusagen etabliert. Und für uns vielleicht noch wichtig ist dann Karl der Große. Der Kaiser hat ihm festgelegt, Weihnachten muss 4 Tage gefeiert werden. Heute haben wir bloß noch die Hälfte der Feiertage.
Ja, schade.
Aber dann hat es sich sozusagen hier in Mitteleuropa auch etabliert als Weihnachtsfest, aber eben wirklich als Kirchenfest. Und diese ganze Sache mit Weihnachtsbäumen, mit Geschenken für die Kinder, das hat sich erst allmählich im 19. Jahrhundert herausgebildet. Und da ist dann auch das, sagen wir, Weihnachten im Erzgebirge entstanden. Aber vor allen Dingen ist das eigentlich eine Sache des 20. Jahrhunderts, also gar nicht so alt.
Na, spannend, okay, wirklich gar nicht so alt. Aber trotzdem sind ja, sag ich mal, die Motive, auf die man sich bezieht und die man nutzt. Also ich denke an die Engel, an die Bergmänner, auch, sag ich mal, wenn man die Nussknacker hat oder Räuchermänner, welche Berufsgruppen die ja manchmal auch sind. Also man hat diesen Spielzeugmann, Verkäufer und all das, gerade bei den Räuchermännern. Das sind ja Motive, die viel weiter in die Geschichte reingreifen, also deshalb ja auch vermuten lassen, dass es eine viel längere Tradition gibt.
Ja, natürlich. Das ist eine Tradition, die natürlich auf den Bergbau verweist. Und damit hängt es natürlich mit dem Erzgebirge ganz eng zusammen. Es ist kein Zufall, dass es Erzgebirge ist und nicht Brandenburg, deine Heimat, sich als Weihnachtsland etabliert hat oder bei mir Mecklenburg. Ne? Das hat schon seinen Grund und ist ganz eng mit dem Erzgebirge verknüpft. Aber ich will nicht so weit vorgreifen. Ich glaube, da können wir im zweiten Teil des Gespräches nach dem Feature nochmal drüber reden.
Ja, sehr gern. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt erstmal in unserem Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Heilige Nacht in Erzgebirg, 1000 Lichterle flimmern.
Es sind nicht tausende Lichtlein, die im Erzgebirge flimmern, sondern Millionen und Abermillionen. Nie ist es im Erzgebirge so hell wie in der Weihnachtszeit. Die Lichter, sie leuchten, weil der Bergmann aus dem Miriquidi, dem Finsterwald, wie einst das Erzgebirge hieß, eine unstillbare Sehnsucht nach Licht hat.
Man soll nicht jedes Mythos zerstören, aber in dem Fall muss man es tun. Es wird ja immer erzählt, dass der arme Bergmann im Winterhalbjahr bei Dunkelheit einfährt und im Dunkeln steht und dann wieder bei Dunkelheit rauskommt. Das ist auch nicht haltbar.
Jörg Breuer ist Erzgebirgler und Kurator der Annaberger Museen. Er verweist auf die Bergordnung seiner Stadt von 1509, die den 8-Stunden-Tag für Bergleute festschreibt.
Wir wissen genau, wann die Schicht losging, nämlich früh um 6. Die erste, die ging bis um 2 nach dem Mittag. Die zweite Schicht ging von um 2 bis abend um 8 und die dritte dann, wenn es denn die gab, bis früh wieder. Und da gab es immer Zeiten, wo es nicht dunkel war. In der Regel waren die beschäftigten Bergleute niemals ganz im Finsteren.
Doch woher kommt die Legende von der Lichtersehnsucht des Bergmanns? Igor Jensen, bis 2021 Direktor des Dresdner Museums für Volkskunst, hat ein altes Buch vor sich auf dem Tisch. Interessante Wanderungen durch das sächsische Obererzgebirge des Pfarrers Christian Gottlob Wild. Veröffentlicht 1809 sind sie der erste Bericht über Weihnachten im Erzgebirge und damit eine Fundgrube für Kunsthistoriker wie Igor Jensen, der daraus zitiert.
Während der ganzen Adventszeit arbeitet und schnitzt der fleißige und spekulative Bergmann an allerlei mechanischen Spielereien, welche meistenteils allerlei Modelle des Bergbaus sind und ihm manchen Schweißtropfen kosten. Diese verkauft er nun entweder, damit er Feiertagsgeld habe, oder illuminiert sie zur Freude seiner Familie am Heiligen Abend.
Das Illuminieren, also Beleuchten, beeindruckt den wandernden Pfarrer so, dass er voller Feuer und Flamme wenige Zeilen weiter gleich noch einmal schreibt:
Der heilige Abend selbst, wie illuminiert wird er gefeiert.
Armdick seien die Flammen der Grubenlichter, mit denen hunderte Bergmänner in morgendunkler Stunde in die Christmette ziehen, schwärmt Pfarrer Wild. Viel Licht, dazu der schnitzende Bergmann, die bis heute populären Bestandteile der erzgebirgischen Weihnacht finden sich also schon in der allerersten erzgebirgischen Weihnachtserzählung. Das klingt nach uraltem Brauchtum und ist doch erfunden oder wohlmeinender gesagt überinterpretiert.
Genau. Es ist nicht so, dass es typisch für die Bergleute wäre, zu basteln. Das wird nachher konstruiert, das wird ihnen nachgesagt. Aber natürlich ist es so, dass Bergleute die ersten Arbeiter überhaupt sind, die eine klar definierte Arbeitszeit haben, nämlich 8-Stunden-Schichten.
Und damit ausreichend Zeit für Nebenjobs. Genauso wichtig in einer Ständegesellschaft. Sie haben keinen anderen Herrn über sich als den sächsischen Kurfürsten. Frei von städtischen Zunftzwängen und Handwerkerregeln können sie nach ihrer 8-Stunden-Schicht Nebentätigkeiten nachgehen.
Das waren ganz unglaublich viele Nebenverdienste. Das, was jeder so machen kann, je nach eigenen Fähigkeiten und Talent. Die haben also zum Beispiel Strohkörbe gemacht oder geflochten oder geklöppelt zum Beispiel. Da haben sie auch sehr viel im Erzgebirge. Oder sie haben Kräuter gesammelt und haben Medizin angerichtet. Und einige davon, aber wirklich ganz wenige, nur die, die ein besonderes Talent haben, die haben Souvenirs gebastelt, Bergbausouvenirs, also kleine mechanische Spielereien, mit denen man sich dann vorstellen konnte, was im Berg passiert. Also da haben kleine Männchen auf Steine gehauen und solche Sachen.
Solche Bergwerkssouvenirs sind begehrt bei den Kuxenbesitzern, also jenen, die einen Anteil am Bergwerk besitzen. Ob tatsächlich Bergleute die technischen Spielereien wie komplette Bergwerke in Flaschen fertigen oder eher bergbauaffine Handwerker aus Annaberg, Johanngeorgenstadt, Schnee oder Freiberg, ist offen. Aber es gibt diese Basteltradition im Erzgebirge. Und doch, die vielen Lichter, die hell erleuchteten Pyramiden, die kerzentragenden Engel und Knappen, die Schwibbögen. Andere historische Bergbauregionen wie der Harz, das Berchtesgadener Land, Tirol, kennen diese Tradition nicht. Dunkel ist es aber in allen Schächten. Warum also entwickelt allein der erzgebirgische Bergmann ein solches Faible für Licht?
Weil nur hier im Erzgebirge es eine bestimmte Konstellation gibt zwischen den Bergleuten und, jetzt klingt es erstmal merkwürdig, und dem Hof in Dresden. Der Hof in Dresden, da hat da eine ganz entscheidende Rolle.
Musik. 1519 heiratet der Sohn August des Starken, Friedrich August, die Kaisertochter Maria Josepha. Es ist die europäische Hochzeit des 18. Jahrhunderts. Volle 40 Tage wird in und um Dresden gefeiert. Höhepunkt ist ein Bergfest im Plauenschen Grund bei Freital.
Da zeigt August der Starke der ganzen Welt und der Hofgesellschaft, 1000 Leute aus ganz Europa, woher er seinen Reichtum hat, nämlich aus der Erde. Und er lässt einen Bergaufzug aufmarschieren mit ungefähr 1500 Bergleuten, die dann marschieren und die Modelle tragen und jeder seine kleine Grubenlampe dabei hat.
Die Bergleute werden in einheitliche Uniformen gesteckt, tragen kostbare Mineralien und wertvolle Erzstufen aus dem grünen Gewölbe, Modelle von Berg- und Pochwerken in den Händen. Damit keiner der Bergmänner auf abwegige Gedanken angesichts der Kostbarkeiten kommt, platziert August seine Soldaten rings um den Plauenschen Grund, verkleidet als Türken oder was man damals als typisch türkisch ansieht. In der ersten Bergparade der Welt ziehen die Knappen, Hauer, Steiger und Obersteiger aus dem dunklen Plauenschen Grund zum hell erleuchteten Saturntempel, in dem des starken Augusts Festgesellschaft sitzt.
Da hingen an der Decke überall Kronleuchter und überall war es beleuchtet. Da gab es überall Lämpchen. Das war eine tolle Geschichte. Ja, und diese Generation, die ist nachher wieder ins Erzgebirge marschiert und die haben das verarbeitet. Und dann haben sie das gebastelt, was sie gesehen haben.
Erst in den Jahren nach der Prunkhochzeit tauchen die Spinnen genannten hölzernen Kronleuchter in den Erzgebirgsstuben auf, werden kerzentragende Bergmänner und Engelsfiguren gedrechselt und geschnitzt. Ist also die Sehnsucht des Bergmanns nach Licht eigentlich die Sehnsucht nach höfischem Glanz?
Ja, also das Licht ist ja das eine, die Brauchtumsfiguren, die das Licht tragen, das ist ja das Entscheidende. Und ich kenne die Theorie, dass vieles vom höfischen Brauchtum dann ins Erzgebirge geschwappt ist.
Der Annaberger Jörg Breuer zeigt sich skeptisch ob dieser Traditionslinie.
Weil natürlich bei dieser 1719er Parade viele Freiberger Bergleute oder die übergroße Mehrzahl an Freiberger Bergleuten dort in Plauenschen Grund hatte. Und die paar, die hier aus den Spielzeug- und Schnitzergebieten kamen, die konnte man wahrscheinlich an ein paar Händen abzählen. Und dass die so ergriffen und begeistert waren, dass sie dann hier begonnen haben, Spielzeug oder Volkskunst, muss ich an Anführungsstrichen setzen, anzufertigen, das würde ich bezweifeln.
In seinen Augen ist es viel profaner und zugleich viel frommer. Zum einen sind Bergleute bei ihrer Arbeit auf künstliches Licht angewiesen und brauchen dafür Halterungen.
Ich suche also immer nach Dingen, wo kann ich mein Licht aufstellen, wer kann mein Licht halten. Und deshalb gibt es diese vielen Figuren, diese Leuchter, diese Pyramiden, die alle Lichter halten.
Wichtiger aber sei, meint Jörg Breuer, die tief verwurzelte Volksfrömmigkeit, begründet in der harten und gefährlichen Arbeit unter Tage, bei der man göttlichen Beistand gut gebrauchen kann. Kerzen und Kienspan sind für die Knappen nicht nur profane Leuchtmittel, sie symbolisieren auch Jesus, der von sich sagt, er sei das Licht der Welt.
Es ist tatsächlich so, dass da was dran ist, auch wenn man mit kirchlichen Vertretern spricht, dass die Kirchgängerzahlen und damit mutmaßlich auch die Gläubigkeit im Erzgebirge höher ist und natürlich auch bestimmte Formen des Glaubens auch stärker verbreitet sind. Das sollte man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch bewerten, aber ja, da ist schon was dran. Die Frage, wo das herkommt, ist natürlich nun sehr schwer zu beantworten.
Sönke Friedreich arbeitet am Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde. Der moderne Weihnachtskult im Erzgebirge ist in seinen Augen ein Resultat des 19. Jahrhunderts. Da wird nicht nur das Elbsandsteingebirge als sächsische Schweiz entdeckt, auch das Erzgebirge wird umgedeutet.
Es gibt dieses Wort vom sächsischen Sibirien, das ist so eine Art abwertender Begriff, der noch um 1800 zitiert wird. Und dagegen wird nun polemisiert, nicht nur im Erzgebirge selber, sondern auch von Leuten, die zunehmend aus den größeren Städten, wie zum Beispiel Leipzig und Dresden, in das Erzgebirge kommen und darin eben diese Erhabenheit der Natur entdecken. Und das ist eine Umwertung, die dann auch ganz wichtig wird, um letztendlich das Erzgebirge als eine besondere Region mit einer besonderen kulturellen Prägung auch wahrzunehmen.
Der schon zitierte wandernde Pfarrer Christian Gottlob Wild ist der erste mit seinem Loblied auf das obere Erzgebirge. Andere folgen. Die im Mittelalter als Dunkelwald verschriene Landschaft wird nun als wildromantisch beschrieben. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts locken Wanderbücher wagemutige Reisende in das immer noch als rau und unwirtlich beschriebene Gebirge. Nicht allein die Landschaft wird neu gesehen, auch das Handwerk.
Das Handwerk spielt dabei auf jeden Fall eine Rolle. Dass das Handwerk nun als ein typisch erzgebirgisches mit einer bestimmten Warenpalette und so weiter wahrgenommen wird, das läuft parallel zu dieser landschaftlichen Neuentdeckung, kann man sagen. Und natürlich sind auch bestimmte Waren, die da verhandelt werden, werden dann sozusagen konnotiert mit ihrer erzgebirgischen Herkunft. Das ist ein Faktor, der häufig übersehen wird, aber der, meine ich, schon eine gewisse Rolle spielt.
Und noch etwas ändert sich im 19. Jahrhundert. Weihnachten wird zum Familienfest mit einem ausgeprägten Brauchtum.
O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Der Hamburger Pfarrer Johann Heinrich Wichern erfindet 1839 den Adventskranz. Der Weihnachtsbaum zieht in die bürgerlichen Wohnzimmer ein und unterm Baum liegen immer öfter Geschenke für die Kleinen. Oft Holzspielzeug aus dem Erzgebirge, wo die Seiferner das Reifendrechseln erfinden, um die große Nachfrage zu befriedigen. Auch in Annaberg, Schneeberg, Schlema oder Olbernhau wird geschnitzt und gedrechselt. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts drehen sich erstmals Pyramiden, Räuchermännel kommen auf. Oft, der starke August lässt grüßen, in türkischer Tracht. 1870 konstruiert Friedrich Wilhelm Füchtner den Nussknacker. Dass man sich ausgerechnet auf Figuren und Holzwaren konzentriert, die mit Advent und Weihnacht verbunden sind, hat einen simplen Grund, meint Jörg Breuer. Die Konkurrenz unter den Holzschnitzern ist groß. Auch in Thüringen, im Berchtesgadener Land, in Böhmen und Südtirol entsteht eine Spielzeugindustrie, werden kunstvolle Figuren und Szenen geschnitzt.
Man hat also geguckt, was gibt's für Lösungen, wo kann ich produzieren, wo ich weniger Konkurrenz habe. Und da kommen eben diese weihnachtliche Volkskunst, Engel-Bergmann-Pyramide, später der Schwibbogen, der heute eine überragende Bekanntheit hat. Und solche Dinge gab's nirgends. Und da hat man seine Nische, denke ich, wieder gefunden. Und aus Dresden kommt dann Unterstützung in Form von Oskar Seifert zum Beispiel.
Oskar Seifert, ein Dresdner Maler und Zeichner, Direktor der Kunstgewerbeschule, vor allem ein Hans Dampf in allen volkskundlichen Gassen Sachsens. Als Gründer des Museums für sächsische Volkskunst, einer der Vorgänger von Igor Jensen.
Dieser Oskar Seifert, der hat gesagt, lasst uns den Leuten aufs Maul schauen. Lasst uns schauen, was die einfachen Menschen an Kunst produzieren. Das ist unverdorben. Die haben es nicht gelernt, die machen das aus ihrem Herzen heraus. Und das beobachten wir jetzt. In den 1910er Jahren hat er auch die erzgebirgische Spielzeugproduktion und diese merkwürdigen Basteleien der Bergleute, die hat er auch zur Volkskunst dann gezählt und hat gesagt, gerade, dass die nicht so perfekt sind, das ist ja gerade das Schöne, das ist ja die Kunst daran, die Volkskunst daran. Und auf diese Weise kam das dann, dass die aufgewertet wurde. Und Oskar Seifert hat dafür vom Wirtschaftsministerium einen Ehrenpokal bekommen. Der wird im Volkskunstmuseum aufgehoben.
Volkskunst als Wirtschaftsturbo? Tatsächlich investiert der sächsische Staat schon seit dem 19. Jahrhundert in die künstlerisch hochwertige Spielzeug- und Holzproduktion. In Seifen wird eine Gewerbeschule, später eine Fachschule gegründet. Künstler leiten Schnitzkurse. Die Weihnachtsschnitzereien etablieren sich dank staatlicher Hilfe und Oskar Seifert als Volkskunst. Das macht sie identitätsstiftend, weil es sie so nur im Erzgebirge gibt.
Erzgebirg, sie ist Weihnachtszeit. Erzgebirg, sie ist Weihnachtszeit.
1937 veranstaltet der Badewannen- und Waschmaschinenhersteller Emil Kraus in Schwarzenberg die Feierabendschau, welche erzgebirgische Volkskunst präsentiert.
Da hat der Leiter der Feierabendschau, Emil Kraus, der hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Lasst uns doch einen Schwibbogen kreieren, der für das Erzgebirge steht.
Im Fenster steht mein Lichterbogen.
Heute der Inbegriff erzgebirgischer Weihnachtskultur, ist der Schwibbogen bis dahin fast unbekannt. Einzig in Johanngeorgenstadt gibt es zwei handgeschmiedete Bögen aus dem 18. Jahrhundert, die Adam und Evas Vertreibung aus dem Paradies zeigen. Als ein Herr Truckenbrot über erzgebirgische Volkskunst promoviert, fragt er in der weit verbreiteten Zeitschrift des Erzgebirgsvereins, ob jemand weitere Schwibbögen kenne, und löst damit einen Bastelboom aus. An den knüpft Emil Kraus mit seiner Ausschreibung an.
Und eine Frau Paula Jordan aus Leipzig, die hat den besten Entwurf geliefert. Und das ist der Entwurf, den wir heute alle kennen, mit dem schnitzenden Bergmann auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine klöppelnde Frau. Und dann schwirren noch zwei, drei Engelchen herum. Und in der Mitte sind zwei Bergleute, die ein Wappen von Sachsen halten. Das ist der Schwibbogen schlechthin.
Den es heute natürlich in tausenderlei Varianten gibt. Er findet auch deshalb so schnell einen Platz auf den Fensterbänken, weil eine Geschichte dazu erfunden wird, die Bergbau und Schnitzkunst formvollendet verbindet. Das Halbrund des Bogens symbolisiere den Stolleneingang, die Lichter ringsum die Sehnsucht des Bergmanns nach Licht. Ein Mythos, den der Schwibbogen befördert hat, meint Jörg Breuer.
Die Feierabendschau in Schwarzenberg 1937-38 hat dort eine große Rolle gespielt, wo der Schwibbogen im Mittelpunkt stand. Und wenn dort, ich weiß gar nicht, 300.000 Besucher oder wie viele dort waren, die Bilder, die werden natürlich dann in die Welt hinausgetragen. Und dann gibt es viele, die das gesehen haben, vielleicht in Wollen. So hat es begonnen. Und ich denke, in den 60er Jahren erst ist diese massenhafte Herstellung aufgekommen. Da ist der Schwibbogen relativ spät gestartet, aber relativ hoch gelandet, weil natürlich viele Leute, die jetzt, sag ich mal, weggehen aus dem Erzgebirge, als allererstes den Schwibbogen ins Fenster stellen, um zu sagen, ich bin von dort.
Das Kunstwerk der Bibelillustratorin Paula Jordan ist zum Inbegriff des weihnachtlichen Erzgebirges geworden. Die mutmaßlichen Ursprünge des Schwibbogens als Leuchter zum Adam- und Eva-Tag sind vergessen, so wie der ganze Gedenktag vom Heiligabend mit dem geschenkebringenden Weihnachtsmann oder Christkind verdrängt wurde.
Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum.
Zur ironischen Wendung der erzgebirgischen Weihnachtsgeschichte gehört auch, dass ausgerechnet unter den religionsfeindlichen braunen und roten Diktaturen das Weihnachtsbrauchtum aufblüht. Die erste große Ortspyramide wird 1933 in Frohnau aufgestellt. In den 1960er-70er Jahren wetteifern Dutzende Dörfer und Städte um die größte und schönste Großpyramide, werden Bergmannsparaden fester Bestandteil des Advents.
Es ist immer auch ein Element der Selbstinszenierung, der Darstellung, ein Element dafür, auch Leute auf den Ort aufmerksam zu machen, Touristen herzulocken, wenn man so will. Also auch so eine Marketingstrategie, die natürlich heute gängig ist. Und da ist es auch sehr verständlich, wenn das heute als Markenzeichen sozusagen gesehen wird von vielen Orten. Bis dahin, dass ja auch zum Beispiel die erzgebirgische Volkskunst selber ja immer darum ringt, auch ja ihre Authentizität zu verteidigen gegenüber Billigherstellern aus fernen Ländern.
Das Berggeschrei ist Geschichte. Doch das Erzgebirge hat sich neu erfunden als Weihnachtsland, dank der Verknüpfung von Bergbau und Holzkunst. Und der Sehnsucht aller Menschen nach Licht in der dunklen Jahreszeit.
Tausend Lichterle flimmern, Wald und Dorf in Schnee verbeugt, Sterne von Himmel schimmern.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Wie das Erzgebirge zum Weihnachtsland wurde, unsere Weltgeschichte von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen von Conny Wolter. Und Charlie, also du bist ja auch auf deinen Recherchen die ganze Zeit jetzt schon im Erzgebirge gewesen und ich war auch schon oft da, gerade zu Weihnachten. Es nimmt einen wirklich immer mit. Also es ist wirklich diese Weihnachtsstimmung, wie man sich die nur vorstellt. Und im Endeffekt, jetzt hast du es ja nachkonstruiert in der Weltgeschichte, könnte man auch sagen, so eine Art, ja, Lichtersehnsucht, die uns da befällt.
Ja, das hat natürlich immer seine Faszination, wenn man durch ein erzgebirgisches Dorf fährt oder in Annaberg dann auf den Marktplatz kommt oder so. Mhm. Überall die Lichter, alle Schaufenster, alle Wohnhäuser haben in Schwibbogen zu stehen. Räuchermännel stehen dort rum, Bergmänner, die Kerzen halten oder Engel.
Die
also das ist schon ganz anders geschmückt, als ich das aus Leipzig kenne oder wenn ich jetzt nach Mecklenburg komme, es ist noch viel weniger. Mhm. Also da ist das Erzgebirge schon was Besonderes.
Also genau, einmal diese Lichter, man fährt ja, ist natürlich toll, wenn man natürlich durch Berge fährt oder ne, dann die Täler hat und man sieht halt überall diese kleinen Lichterflecken von Dörfern auch. Und das macht es natürlich auch so wohlig, dass man ja so ein Gemeinschaftsgefühl fast hat oder irgendwie wirklich so eine Region schafft.
Ja, es hat ein Licht in einem Fenster hat immer irgendwie was Einladendes auch. Ne? Man fühlt sich da einfach irgendwie wohl. Diese Lichtersehnsucht ist so eine spannende Sache. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass das gar nicht mit den Bergleuten so viel zu tun hat, sondern irgendwo ganz woanders herkommt. Aber klar, habe ich mir dann überlegt, Bergleute gab es überall im Harz und in den Alpen. Bergbau ist ja halt immer schon betrieben.
Ja,
ne?
Ja.
Und da ist es eben nicht entstanden. Also muss es schon woanders herkommen und kann nicht bloß von den Bergleuten kommen, weil die eben nie das Tageslicht gesehen haben. Also das ist schon interessant einfach, wo das herkommt.
Ja, und vor allen Dingen, dass auch der Hof in Dresden da so eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also wenn wir von August dem Starken reden, das war auch das, was mich, also vom Sohn von August dem Starken reden, von Friedrich August, das war das, was mich auch unglaublich überrascht hatte in dieser Weltgeschichte.
Ja, also der Aufsatz von Igor Jensen hat natürlich auch ein bisschen für Unruhe und auch unter Unmut unter traditionellen Erzgebirglern gesorgt mit der Theorie, es kommt alles vom Hofe her. Lässt sich wie immer bei solchen Sachen nie hundertprozentig nachweisen. Aber es spricht schon einiges dafür, dass diese Bergleute das gesehen haben. Das war natürlich auch was, also was wir heute so kennen, diese Bergmannsparaden, die ja im Advent in allen Städten im Erzgebirge stattfinden, mit diesen Uniformen. Diese Uniformen sind eigentlich im Prinzip das erste Mal dort aufgetaucht. Da gibt es dann Schreiben, wo die gesagt haben, wir brauchen jetzt so und so viel helle Hosen, wir brauchen so und so viel Arschleder und wir brauchen das und das, weil die Bergleute das eigentlich gar nicht hatten.
Ja.
Und dann wurden die ausstaffiert und sind dorthin marschiert vor dieser 1000 Leuten in der Hofgesellschaft. Also das macht ja auch was. Neudeutsch würde man sagen, das war die Wertschätzung der Bergleute, die dort demonstriert wurde durch den Hof. Und die hat natürlich für einen Stolz gesorgt. So ist die Argumentation von Igor Jensen, aber die leuchtet mir durchaus ein. Im Blauenschen Grund hat er einen Saturn-Tempel gebaut. Der war aber eben nicht geschlossen, wie man es beim Tempel vermuten kann, sondern die eine Seite fehlte, sodass die runtermarschiert sind durch den dunklen Blauenschen Grund auf diese hell erleuchtete Saturn-Tempel zu. Und das war wie so eine Theaterbühne, muss man sich das vorstellen. Da saß die Hofgesellschaft und hat einerseits die Bergleute betrachtet, die da mit ihren Schätzen kamen. Und umgekehrt haben die Bergleute die Hofgesellschaft gesehen, wie die dort gesessen hat mit den ganzen Lichtern, mit den Kronleuchtern, Kandelabern, die dort hingen.
Und dann wahrscheinlich und auch mit ihrem Schmuck, oder? Das muss man auch nochmal sagen, mit ihren Kleidern
natürlich
und ihrem
haben die da Schmuck, nicht wahr? Natürlich genau, haben die da präsentiert. Ne?
Ja, ja.
Also 40 Tage feiern und August hat von Anfang an gesagt, das ist eine Hochzeit, da sollen wir das ganze 18. Jahrhundert noch von reden. der hat da schon alles aufgefahren, was Sachsen zu bieten hatte. Und das war viel. Es war reich damals, Sachsen. Ne?
Und das ist eigentlich ein spannender Punkt, den du gerade anbringst, warum das im Endeffekt vielleicht, wenn wir dann wiederum gehen, dass ja auch dieses, sag ich mal, Weihnachten verknüpfen, mit dieser Bergbautradition verknüpfen. Also das alles, warum das zum Beispiel auch in der DDR so gut funktioniert hat, könnte ich jetzt aber mal vermuten, dass das wieder ist, dass man sagt, da haben wir auch einen Arbeiter und gar nicht so das Religiöse. Oder ist das jetzt zu wild von mir?
Nee, das haut schon hin. Es ist ja schon sehr interessant und auch äußerst ambivalent, dass viele der Sachen, die wir heute mit Weihnachten verbinden, also diese Pyramiden und gerade diese großen Pyramiden in den Erzgebirgsstädten, der Schwibbogen, dass das alles Sachen sind, die eigentlich in der Nazizeit erst aufkamen. Wobei die jetzt nicht mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten, denn der war ja genauso kirchenfeindlich wie später die DDR, sondern eher zufällig sich dort Sachen überschnitten haben. So 1933 die erste Pyramide in Frohnau aufgestellt, die erste Großpyramide in Frohnau aufgestellt, die ist 2 Jahre später wieder abgebaut worden. Da habe ich dann gefunden, die Schnitzer haben sich zerstritten. Und zwar die sozialdemokratischen Schnitzer mit den nationalsozialistischen. Also da gab es einfach Reibereien im Dorf und die haben dazu geführt, dass dann die Pyramide wieder abgebaut wurde. Und die Feierabendschau, natürlich haben die Nazis das ausgenutzt, weil es war Volkskunst und es war Grenzland, Erzgebirge, dahinter ist Böhmen. Und dann hat man so behauptet, ja, das ist eben so die autochthone deutsche Kunst, was dort herstellt. Was natürlich Quatsch ist, weil dieser Schwibbogen greift auf christliche Motive zurück und ist in dem Falle, also christlich meine ich mit dem ersten Schwibbogen 1740, Adam und Eva Tag, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ist ja eine Tradition, die heute ganz vergessen ist, wie die mit Weihnachten zusammenhängt. Aber als das dann ausgeschrieben wurde, das ist Kunstgewerbe. Die Paula Jordan war eine Künstlerin und die hat den entworfen, so wie wir ihn heute kennen, wie er weit verbreitet ist. Hat später übrigens Bibeln, Kinderbibeln illustriert. Also kam auch aus einer sehr christlichen Tradition. Das hat jetzt mit dem Nationalsozialismus erstmal nichts zu tun. Und die DDR, ja, die hat es dann eine Chance gesehen, da Devisen zu verdienen mit erzgebirgischer Volkskunst und hat das deswegen auch gefordert. Und viele der Bergmannsparaden, der großen Pyramiden, die sind erst in den 60er, 70er Jahren dort aufgebaut worden. Also, obwohl die DDR nun wirklich nicht das Christentum gefordert hat, das kann man ja wirklich nicht vorwerfen.
Das kann man nicht sagen.
Nee. Aber die Tradition hat man gesehen. Dann hat mir Igor Jensen einen interessanten Gedanken noch gesagt, den ich überhaupt nicht so gesehen hatte. Er hat es mit dem Bitterfelder Weg zusammengebracht, diese Volkskunst. Der ist ja eigentlich ein bisschen in Verruf mit Greif zur Federkumpel und der Literatur oder auch den Bildern, die dort entstanden sind. Und gesagt, naja, ist ja eigentlich keine Kunst, was damals da entstanden ist nach dem Bitterfelder Weg. Und er sagt, nein, ihm fällt eigentlich auf, dass es hier mehr Leute gibt, die sich mit Literatur, mit Malerei, mit Kunst intensiv beschäftigt haben und da ein Wissen haben. Einfache Arbeiter, einfache Angestellte. Und das kennt er vom Westen, wo er herkam, nicht so. Und diese Volkskunst, sagte, das hat schon was bewirkt, weil es eben Künstler waren, die die Schnitzer angeleitet haben. Was jetzt kein DDR-Ding ist, weil ja schon, wir hatten Forst ja bei dem Podcast über Seifen, über die Reifentiere, hatten wir ja Forst ja zu Weihnachten schon einen Podcast gemacht.
Ja.
Da ist ja schon im 19. Jahrhundert eine Schnitzerwerkstatt entstanden. Und der Staat hat investiert in Künstler, die dort entworfen haben. Also es ist immer doppelt. Es gab immer Künstler, Paula Jordan hat man ja nur genannt, aber auch schon im 19. Jahrhundert, die erzgebirgliche Figuren entwickelt haben, entworfen haben, die heute als Volkskunst gelten. Mhm. Übrigens ein ganz berühmtes Beispiel, Kühn und Wendt, wirst du sicherlich kennen, diese Engel mit den drei
mit den
grünen Punkten. Ja. Margarete Wendt und Margarete Kühn haben sich bei Oskar Seifert in der Kunstgewerbeakademie kennengelernt. Und haben dann 1915, glaube ich, war es, die Firma gegründet und haben ihre Engelsfiguren dort entworfen. Also auch das ist keine Volkskunst in dem Sinne, dass es irgendein anonymer Schöpfer entworfen hat, sondern das ist Kunstgewerbe.
Obwohl da ja auch gerade im Erzgebirge die Idee, was du ja auch behandelt hast, ja war zu sagen, ja, man hat den Bergmann, der natürlich in seiner Freizeit zum Beispiel auch schnitzen kann oder am Wochenende und sich vielleicht auch was dazu verdient. Also im Sinne von, ja, wir haben die Künstlerinnen und Künstler, das, aber man hat in einer gewissen Weise auch das, dass es halt diese Zunftfreiheit, dass es die halt gab und deshalb andere Möglichkeiten waren, ne, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat.
Ja, ja, also für mich war es auch neu. Der erste 8-Stunden-Tag. Ich habe schon gleich gedacht, oh, kann man eine Weltgeschichte machen. Der Erfinder des 8-Stunden-Tages war der sächsische Bergmann, beziehungsweise die Bergordnung, der Bergmann hat es ja nicht erfunden. Der war nur Profiteur, aber das war natürlich ein zweischneidiges mit diesem Profiteur, weil die haben selten so viel verdient, dass man wirklich davon gut leben konnte. Mhm. Und die hatten aber eben die Freiheit vom Zunftzwang und eben den 8-Stunden-Tag, um irgendwie einen Zweitjob zu haben und davon leben. Also man kann sagen, eine Mischkalkulation zum Überleben brauchten die. Und da waren eben Leute dabei, die haben musiziert. Und da waren Leute dabei, die haben Straßen gebaut oder Sand abgebaut. Und dann gab es eben einige wenige, die schnitzen konnten. Hm. Und wenn man anguckt, es ist immer von Johann Georgenstadt die Rede. Aus Johann Georgenstadt sind in diesem Museum für Volkskunde, das der Igor Jensen leitete, da gibt es Flaschen, da sind kleine Bergwerke drin. Da ist eine Kurbel, ragt aus dem Flaschenhals raus und wenn man die dreht, dann bewegen sich die Figuren da drin.
Oh, wow. Also,
ähnlich wie die Buddelschiffe, die sind ja jetzt...
Wollte gerade sagen, ja? Ja, ja.
Also in der Flasche drin. Da muss man schon sehr, sehr große Fähigkeiten haben, um so etwas zu bauen, da reinzukriegen, alles. Das wird nicht jeder Bergmann machen können. Hm. Die hatten ganz, ganz viele verschiedene Jobs und einige weniger. Und dann sind ja noch die anderen, auch wieder Johann Georgenstadt, Schmiede, die den ersten nachgewiesenen Schwibbogen gemacht haben. 1740 oder 41 war es. Ein schmiedeeiserner Schwibbogen, der die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies zeigt.
Und da wären wir dann wieder beim Adam- und Eva-Tag. Wo wollten wir auch nochmal drauf eingehen?
Da wollten wir drauf eingehen, ja. Weil das ist so eine Traditionslinie, weil du ja vorhin gefragt hast, wie kommt Erzgebirge als Weihnachtsland? Und ich hatte ja gesagt, 19. Jahrhundert entsteht das bürgerliche Weihnachten als Familienfest. Und gleichzeitig geht in dieser Zeit verloren der 24. Dezember als Adam- und Eva-Tag. Denn das war er früher, da wurde er gefeiert. Und erinnert wurde, das ist auf dem Schwibbogen auch dargestellt, die Vertreibung aus dem Paradies von Adam und Eva. Sie stürzten also sozusagen ins Dunkle, in den Abgrund. Und dann wird am 25. Jesus das Licht der Welt geboren. Mhm. Also sozusagen ist das theologische Konstrukt, wie das mit Weihnachten zusammenhängt. Mhm. Und diese Tradition Adam- und Eva-Tag, die ist ja eigentlich heute völlig aus dem Gedächtnis verschwunden.
Ja, die ist eigentlich ganz verschüttet in einer gewissen Weise. Weil selbst wenn wir gucken, auf welche vielfältige Art ja auch gerade bei Schwibbögen oder auch in dieser ganzen Erzgebirgs-Weihnachtskunst heutzutage alle möglichen Motive aufgenommen werden. Also man nimmt manchmal moderne Sachen mit rein, man nimmt die klassischen Sachen mit rein, man nimmt vielleicht noch Jesu Geburt, die Heiligen Drei Könige und all das mit rein. Aber Adam und Eva sieht man eigentlich fast
also mir ist keiner, bekannt.
Ja.
Aber ich glaube auch, du könntest dich am 24. oder am 25. morgens vor die Kirche stellen und mal fragen, wie viele Leute von denen, die jetzt in die Kirche gehen, können mit Adam- und Eva-Tag was anfangen. Und ich würde vermuten, auch unter den Gläubigen wissen wenige, dass der 24. der Adam- und Eva-Tag war. Diese Tradition ist verschütt gegangen.
Steile These von mir da. Man könnte natürlich auch sagen, dass die Art, wie Weihnachten, das Weihnachtsfest in unserem Kulturkreis heutzutage in der modernen Zeit belegt ist, ist natürlich viel. Da geht es halt um Harmonie, um Zusammenfinden und all das. Auch, sage ich mal, die Feier, wenn man jetzt ins Christliche geht, Feier Jesu Geburt, das will man dann halt, sage ich mal, dieses Dramatische, was ja eigentlich dann der Adam- und Eva-Tag wären, also Ausschluss aus dem Paradies, all das, das will man dann gar nicht damit drin haben.
Ja, das ist das eben, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Das ist im 19. Jahrhundert, wo Weihnachten sich das bürgerliche Weihnachtsfest herausbildet mit Geschenken, die es ja früher auch wirklich am 25. gab. Die Tradition mit 24. ist ja noch viel jünger. Und damit sozusagen auch der Adam- und Eva-Tag wegging. Im 19. Jahrhundert war es noch so, hat mir Igor Jensen erzählt. Da gibt es Quellen, die erzählen, also am der 24. wurde dann nochmal genutzt, die Kinder herzunehmen und daran zu erinnern, ob sie wirklich artig waren alles, weil sonst gibt es am 25. keine Geschenke. Also sagen wir, der Sturz aus dem Paradies von Adam und Eva, die Vertreibung aus dem Paradies, ist dann nochmal pädagogisch genutzt worden, um mit den Kindern zu reden, ob sie wirklich artig waren oder etwa wie Adam und Eva heimlich von verbotenen Früchten genascht haben.
Ach, verrückt. Das ist ja noch viel dramatischer, als wenn man einfach nur so und also quasi nicht artig ist.
Ja.
Direkt raus aus dem Paradies.
Naja, erinnert heute an schwarze Pädagogik, ne? Aber gut, war ja früher auch mit Knecht Ruprecht und der Rute oder das sind ja Traditionen, die heute nicht mehr gepflegt werden.
Wie ist es eigentlich für dich für Weihnachten? Habt ihr diese typischen, sag ich mal, erzgebirgischen Bergmann, der Engel, dann die Nussknacker und Räuchermänner? Habt ihr sowas alles oder
Oh, ich bin allergisch auf. Ich bin allergisch auf Räucherkerzen.
Wirklich?
Ja. Also, das fällt einfach mal aus.
Wahnsinn. Aber ein wichtiger Teil von Weihnachten ist einfach, einer der Sinne davon ist einfach weg bei dir.
Ja. Ist eine Weihrauchallergie. Ist auch deswegen mal herausfordernd, in die Kirche zu gehen.
Verstehe.
Zumindest in die katholische Kirche.
Mhm.
Aber wir haben eine Pyramide und natürlich den Weihnachtsbaum und eine Krippe.
Mhm.
Die steht da. Das ist schon da. Nussknacker haben wir nicht. Aber die anderen Sachen stehen und dann steht natürlich der Weihnachtsbaum.
Mhm. Und Bergmann und Engel?
Nein, haben wir auch nicht.
Weil das nicht eure Tradition ist?
Das ist nicht, nee, meine Frau ist ja katholisch und ich bin ja DDR-mäßig Laie, Heide. Wobei, zu Hause, also wurde schon, also wir hatten zumindest Nussknacker und in rauchenden Türken, also in Räuchermännern hatten wir schon. Also die Traditionslinie kenne ich von zu Hause, ja.
Das mit dem rauchenden Türken fand ich auch übrigens ganz spannend in deiner Weltgeschichte, weil das war so ein Motiv, was ich überhaupt nicht kenne. Und wir haben nämlich ganz viel von all diesen, sag ich jetzt mal, Figuren bei uns durch die Familientradition. Aber den rauchenden Türken überhaupt nicht.
Tja, ist dann vielleicht ein bisschen Zufall.
Tja, und wie das Erzgebirge zum Weihnachtsland wurde mit all seinen verschiedenen Geschichten, das haben wir heute gehört. Vielen Dank dafür, Charlie.
Danke, es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir, Linda.
Ja, ich habe viel gelernt. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Ja, machen Sie es gut, auch von mir. Und über die Weihnachtstage möchte ich Ihnen einfach ans Herz legen, hören Sie doch speziell unsere weiteren Podcasts über Weihnachten und Advent. Die Seifener Reifentiere hatte ich schon erwähnt und von meinem Kollegen Tom gibt es einen über Lebkuchen und über Lauscher Christbaumschmuck. Also da finden Sie viel in der Audiothek und dann wünsche ich Ihnen eine frohe Weihnacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schöne Festtage.